Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Vor 2 Wochen hat Europa ein neues EU-Parlament gewählt und die FPÖ dabei erstmals eine bundesweite Wahl gewonnen. Eine Woche später hat die Zustimmung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zum EU-Renaturierungsgesetz zu einem Krach innerhalb der Koalition geführt. Die ÖVP hat Gewessler wegen Amtsmissbrauch angezeigt und eine weitere grüne Regierungsbeteiligung erscheint aufgrund dieses Vertrauensbruchs, wie ihn Bundeskanzler Karl Nehammer nennt, ausgeschlossen. Wir fragen uns diese Woche, wem dieser Konflikt nützt und wem er schadet. Und ob wir bei der Nationalratswahl im September auch mit einem Dreikampf wie bei der EU-Wahl rechnen können. Mein Name ist Julian Kern und ich spreche heute mit meiner Kollegin Iris Bonavida und mit dem Meinungsforscher Peter Hayek, der für das aktuelle Profilmagazin eine große Umfrage erstellt hat. Herr Hayek, vergangene Woche ist in der Regierung der Streit rund um das Renaturierungsgesetz eskaliert. Die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat der EU-Verordnung gegen den Willen der ÖVP zugestimmt. Wem nutzt denn dieser Streit am meisten?
Naja, wir können das anhand der Zahlen, und da muss ich Sie jetzt leider enttäuschen, doch die Hörerinnen und Hörer, das können wir anhand der aktuellen Profilzahlen gar nicht sagen. Warum? Weil die Causa letzten Montag, also Montag vor einer Woche, eskaliert ist und es leider wir schon vorher ins Feld gegangen sind und bis dann am Mittwochabend im Feld waren. Das heißt, da wird sich noch nicht viel abgebildet haben. Wenn wir uns das jetzt vom Kampagnenhandbuch her anschauen, dann wird es den Grünen in keinem Fall geschadet haben. Man hat ja auch die Reaktionen auf den Parteitag gesehen. Leonore Gewessler wurde gefeiert. Bei der ÖVP muss man abwarten. Sie haben den Spagat zu leisten, zwischen einerseits staatstragend zu sein und auf der anderen Seite trotzdem Kante zu zeigen. Also für die ÖVP ist es keine Lose-Lose-Situation, aber auf jeden Fall keine Win-Win-Situation.
Ich sehe das ähnlich. Ich glaube allerdings, dass die ÖVP strategisch in den kommenden Wochen einen Nutzen daraus ziehen wird oder es zumindest versuchen wird, denn es gibt ja doch noch einige Punkte, die ÖVP und Grüne ausverhandeln müssen in ihrer Koalition, die zwar gefühlt, aber nicht formal aufgekündigt wurde. Und da kann die ÖVP jetzt natürlich bei jedem Schritt, den die Grünen gerne gehen würden, sagen, nein, ganz sicher nicht, ihr habt uns vor Brüssel in diesen Renaturierungsgesetzverhandlungen ausgeschlossen. Wir geben euch jetzt sicher nicht noch mehr im Wahlkampf. Und das könnte natürlich die ÖVP für sich nutzen, strategisch gesehen, was die Inhalte betrifft.
Aber Frau Bonavida, jetzt kurze Frage. Ich bin ja nur der Datenfuzzi von außen und habe meistens tatsächlich gar nicht so viel Einblick in die Parteien an sich. Aber wenn Sie jetzt als Journalistin mit Kontakten in die beiden Parteien möglicherweise versehen sind, kann es auch sein, dass da auch einiges an Theaterdonner dabei ist und man sich im Hintergrund, naja, wenn schon nicht gut versteht, zumindest die Gegenseite versteht? Oder täusche ich mich da komplett?
Versteht wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt. Ich glaube, es gibt einen gewissen Respekt der ÖVP den Grünen gegenüber, dass sie sagen, hoppala, das sind ja doch ziemliche Machtstrategen. Vielleicht haben wir den einen oder die andere bei den Grünen unterschätzt. Also ich glaube, da mischt sich ein bisschen Anerkennung dazu. Aber wenn man sich umhört in der ÖVP, die sind tatsächlich wirklich enttäuscht und empört über das Vorgehen der Grünen. Ich habe schon das Gefühl, dass sie sehr lange geglaubt haben, dass die Grünen das so in der Form nicht durchziehen oder dass zumindest das Renaturierungsgesetz nicht auf die Tagesordnung kommt. Jetzt ist dann beides passiert und naja, ein bisschen Theaterdonner ist dann schon auch sehr wohl dabei, denn die ÖVP regierten Bundesländer könnten ja gegen Leonore Gewessler juristisch vorgehen und das trauen sie sich dann doch nicht, das macht dann ein Anwalt für die ÖVP.
Eine Partei, die gefühlt von jedem Konflikt dieser Koalition profitiert, ist die FPÖ. Die Freiheitlichen sind bei der EU-Wahl vor 2 Wochen zum ersten Mal bei einer bundesweiten Wahl die stimmenstärkste Partei geworden. Sieht man sich die Umfragen an, auch die Sie fürs Profil erstellt haben, Herr Hayek, sinkt die Zustimmung zur FPÖ. Wird sich das bis zum Herbst fortsetzen?
Naja, das Sinken der Zustimmung zur FPÖ hat ein paar Gründe. Wir haben immer vor der Europaparlamentswahl gesagt, dass die Europaparlamentswahl für uns ein Testlauf ist auf Bundesebene, weil wir haben die Freiheitliche Partei nie überdeklariert gehabt bei den letzten 4 Landtagswahlen. Welche waren das? Tirol 2022, dann haben wir noch Niederösterreich, Salzburg und Kärnten 2023 gehabt. Aber wir haben die ÖVP unterdeklariert gehabt. Und das waren nicht nur wir, sondern auch manche andere Kollegen und Kolleginnen. Und das hat sich jetzt bei der Europaparlamentswahl bis zu einem gewissen Grad bewahrheitet. Sowohl auf der einen Seite die Unterdeklaration. Lustigerweise waren das die Kollegen gar nicht bei uns, aber wir hatten dafür im Gegenzug die Freiheitlichen viel höher. Die Kollegen dafür nicht. Also man sieht, wir haben bei diesen beiden Gefäßen, die hier zusammenspielen, ein Einschätzungsthema. Und jetzt haben wir die Freiheitliche Partei aktuell auf 27%. Und jetzt schaut das bei Profil im Verlauf seit dem November sehr, sehr arg aus, weil wir kommen von 32%. Aber es hat damit zu tun, dass die Freiheitliche jetzt den Zenit überschritten hat. Das ist übrigens oft so bei Parteien, die eine große Zustimmung haben, dass zum Wahltag hin es sich wieder ein bisschen eindampft, weil dann geht's ums Eingemachte tatsächlich, auch für die Wählerinnen und Wähler. Und das Zweite ist, wir haben natürlich ein bisschen nachjustiert, auch bei der Einschätzung der Freiheitlichen Partei. Wir haben gesagt, na, vielleicht sind sie nicht ganz so stark, wie wir das bisher angenommen haben. Und mit wie wir bisher angenommen haben, meine ich tatsächlich unser Institut, weil bei den Kollegen und Kolleginnen war es nicht ganz so hoch.
Liegt das vielleicht auch ein bisschen an der Schwäche der anderen Parteien? Denn die FPÖ war ja schon einmal quasi so stark, wie sie bei der EU-Wahl war. Nur da ist sie natürlich noch hinter den Großparteien ÖVP und SPÖ gelegen.
Ja, naja, also dass die Freiheitliche Partei dieses Potenzial hat, das wissen wir ja. Wir fragen ja, es gibt auch so eine Fragestellung, welche Partei ist für sie grundsätzlich wählbar? Und da sehen wir, dass das Potenzial bei den Freiheitlichen nicht so hoch ist wie bei anderen Parteien. Bei allen anderen Parteien pendelt das zwischen 40% und 50%, auch bei den Kleinparteien, also wie Neos oder Grüne. Bei den Freiheitlichen erreicht das maximal 35%, aber, so jetzt kommt ein Fachbegriff, die Freiheitliche Partei hat eine wirklich gute Conversion Rate, also das heißt eine Ausschöpfungsrate oder Ausschöpfungsquote, also sie schöpft mit Potenzial extrem gut aus und das sieht man, das geht auch schon nach oben, also es gibt Möglichkeiten nach oben und Sie haben vollkommen recht, Frau Bonner, wieder, die Freiheitliche Partei war schon mal in so Regionen und nämlich zu einer Zeit eben, wo ÖVP und Sozialdemokraten noch viel, viel stärker waren. Also das heißt, es spricht eigentlich sehr, sehr viel für die Freiheitliche Partei. Und jetzt müssen wir aber das wieder einordnen für die Hörerinnen und Hörer. Wir sagen nie, die gewinnen sicher, sondern wir sagen immer, die besten Karten haben die Freiheitlichen. Wie immer das Ergebnis dann auch aussieht. Und genau das Gleiche haben wir ja vor der Europaparlamentswahl gesagt. Wir haben gesagt, wir gehen davon aus, dass die Freiheitliche Partei die besten Karten hat und eigentlich sollten sie, wenn nicht viel schief geht, sie an erster Stelle liegen. Und das ist auch eingetreten, nur nicht in der Ausprägung, wie es vielleicht der eine oder andere erwartet hat. Also es ist, aktuell sehen wir bei den Freiheitlichen keine Schwäche, sondern einfach nur eine, wie soll ich sagen, realistischere Einschätzung vielleicht.
Bleiben wir noch kurz bei der EU-Wahl. Viel geringer ist der Unterschied zwischen FPÖ, ÖVP und SPÖ dann final ausgefallen. Zwischen ÖVP und FPÖ lag etwa nur ein Prozentpunkt. Gibt es diese zahlenmäßige Annäherung auch inhaltlich? Stichwort Migration, Verbrennungsmotor, Klimaschutz?
Naja, ich würde das nicht überschätzen. Die Freiheitliche Partei hatte, obwohl eine viel bessere Mobilisierung bei der Europaparlamentswahl, also im Vergleich zu anderen Europaparlamentswahlen, hatte sie trotzdem die schwächste von allen Parteien. Also nur als Beispiel, Neos hat eine 80%ige Wahlbeteiligung unter ihrer Wählerschaft, die Freiheitliche Partei nur 60%. Das war der erste Punkt, warum es knapper wurde. Und der zweite Punkt war, es gab die DNA und die DNA hatte keiner am Zettel. Die DNA hat aus dem Stand 2,7%, also nahezu 3% geholt, und zwar aus dem Wählerteich, der eigentlich den Freiheitlichen in größeren Teilen zugeschlagen werden kann. Und das waren die Gründe, warum die Freiheitlichen gar nicht so stark waren. Und das Zweite war, dass die ÖVP etwas stärker war. Wie gesagt, ich würde das nicht überschätzen, weil die Freiheitliche Partei Wählerschaft ist bei einer Nationalratswahl anders mobilisiert als bei einer Europaparlamentswahl. Zu den Themen. Ja, die ÖVP setzt auf ähnliche Themen. Wahlkämpfe werden aber per se überschätzt. Sie bewegen in einem Wahlkampf, in einem guten Wahlkampf vielleicht 1-2 Punkte. Die sind dann, wenn es dann bei drei Parteien geht, schon wirklich relevant. dass die ÖVP im selben Wählerteich unterwegs ist und dementsprechend thematisch gut positioniert ist, was dieses Thema betrifft, ist auch klar. Und dementsprechend hat sich dieses Ergebnis erwirkt. Aber bei der Nationalratswahl wird das Thema anders lauten. Bei der Nationalratswahl wird das Thema lauten, wer kann Kanzler?
Die inhaltliche Annäherung ist ja auch schon viel früher passiert. Also, dass die ÖVP auf das Thema Asyl und Zuwanderung setzt, zieht sich ja jetzt schon seit einigen Jahren. Sebastian Kurz hat das ja sehr, sehr stark gemacht. Man hat auch gesehen bei der vergangenen, also bei der EU-Wahl im Jahr 2019, dass die ÖVP sehr viele Stimmen von der FPÖ geholt hat, Klammer auf, da ist kurz davor das Ibiza-Video passiert, Klammer zu, aber doch war das natürlich eine große Gruppe, die ÖVP halten wollte und dementsprechend haben sie sich natürlich auch auf Themen gesetzt, die für die klassische FPÖ-Wählerschaft, Wählerinnenschaft sehr, sehr wichtig ist. Und Herr Hayek, quasi die Mobilisierung angesprochen haben, das bedeutet aber dann natürlich auch, dass es bei der Nationalratswahl natürlich noch einmal umso mehr darum geht, die Wählerinnen und Wähler zur Urne zu bringen und dass das FPÖ-Potenzial ja, wie wir sehen in den Umfragen, ja da ist und groß ist.
Aber ich verrate Ihnen was, Frau Bonner, wieder. Es geht immer um die Mobilisierung. Ich habe wirklich noch keinen einzigen Wahlkampf, und ich bin seit 1998 in dem Geschäft, noch keinen einzigen Wahlkampf erlebt, wo es nicht geheißen hat, es geht um die Mobilisierung. Es geht nämlich immer darum. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist, was das Thema Migration und Integration, Asyl betrifft, ist es nicht nur ein Thema der klassisch freiheitlichen Wählerschaft. Das ist meiner Ansicht nach ein nicht ganz ausdifferenzierter Blickwinkel, sondern dieses Thema hat breite, wirklich breite Schichten der österreichischen Bevölkerung erreicht, nämlich im Sinn von, früher war es ein bisschen gespalten, auf der einen Seite hat man gesagt, es waren die Zuwanderungs- und Asylkritischen bis Skeptischen bis Feindlichen und auf der anderen Seite waren die integrationsfreundlichen, willigen, Interessierten. Und heute hat sich das ein bisschen gedreht und auch die früher sehr auf den positiven Aspekt geachtet haben, haben sich jetzt auch kritische Stimmen darunter gemengt. Das ist auch der Grund, warum die Sozialdemokratie jetzt sehr spät, aber doch, meiner Ansicht nach zu spät, versucht, diese Position zu verändern, um eben hier der Stimmung in der Bevölkerung, nämlich auch in der eigenen Wählerschaft gerecht zu werden. Und jetzt springe ich nochmal, jetzt wird es ein bisschen historisch, aber ich springe nochmal ganz kurz zurück zu Sebastian Kurz. Ich habe das auch schon öffentlich einmal gemacht, 2016, glaube ich, war das, für die Wiener Grünen eine Befragung gemacht und habe ihnen damals gesagt, 50% der grünen Wählerschaft in Wien finden, dass der Außenminister Sebastian Kurz eine gute Politik macht. Und die sind mir dort halb vom Sessel gefallen und konnten das nicht glauben. Und dann hat es geheißen, jetzt wird die ganze Gesellschaft ist nach rechts gegangen. Und ich habe gesagt, nein, die sind ja nach wie vor für Umweltschutz, die sind ja nach wie vor für die Gleichberechtigung der Geschlechter etc. etc. Aber bei dem Thema fühlen sie sich halt unwohl. Und das hat sich eigentlich bis heute fortgesetzt.
Iris, wieso tut sich die SPÖ so schwer, soziale Themen zu besetzen, wie von Herrn Hayek schon angesprochen?
Ich glaube, weil jedes Mal, wenn sie es versucht, Widerspruch kommt aus unterschiedlichen Bundesländern, einmal aus Tirol, dann wieder oder sehr oft aus dem Burgenland. Jedes Mal, wenn die SPÖ versucht, und da ist ja schon die Frage, wer ist die SPÖ, aber sagen wir die Parteizentrale, versucht ein Thema anzugehen, gibt es eben sehr viele andere Player, die anderer Meinung sind oder zumindest gewisse Aspekte anders sehen und das auch lautstark artikulieren. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass Andreas Babler bisher zu wenig Bühne hatte, um sich und seine eigenen Positionen zu präsentieren. Also wir erinnern uns, er ist zwar in den Bundesrat eingezogen, aber sitzt eben nicht im Nationalrat und das hat man bisher immer gemerkt. Wenn innerhalb von Plenartagen Herbert Kickl, die FPÖ, sehr stark diskutiert wurde oder die Regierungsarbeit, da gab es eben niemals einen Andreas Babler, der da mitdiskutieren konnte und rhetorisch sein Talent nutzen konnte. Und das fehlt ihm eben, um sozusagen seine eigene Linie vorzugeben, eben zum einen und zum anderen eben gibt es nicht diese eine Partei, diese geeinte Linie, die die Partei nach außen vertreten kann.
Das ist natürlich richtig, was Sie sagen. Es kommt aber mein großes Aber. Wenn von der Sozialdemokratie, also insbesondere aus der Löbelstraße, ein Vorschlag kommt, dann können Sie sich sicher sein, dass er immer was kostet. Also der letzte Vorschlag war jetzt das Zeitungsabo für die 16- bis 30-Jährigen. Laut SPÖ-Angaben, wenn ich mich jetzt recht entsinne, Kostenpunkt 120 Millionen Euro. Das ist ein wirklich netter Gedanke, dass sie die Menschen informieren, die jungen Menschen informieren sollen und so weiter und so fort. Ich kann aber an einem Markt gar nicht vorbei reagieren und es kostet wieder was. Was zum Beispiel niemandem auffällt, dass die Sozialdemokratie zum Beispiel beim Thema Industrie keine Position hat. Das wäre ein Thema, das einmal ein Wirtschaftsthema wäre. Es ist ein Thema, das immer ein Thema der Sozialdemokratie war. Schlag nach bei der Föst in Linz, schlag nach in den Industriegebieten der Steiermark, wo sie heute noch die SPÖ-Hochburgen haben, auch bei Landtagswahlen. Es gab ein, finde ich, recht spannendes Interview mit Niki Kowal, Sie wissen, Sektion 8 Wien, der genau das als Volkswirt nämlich angesprochen hat. Und die SPÖ versucht derzeit alles, wirklich alles über die Sozialschiene zu machen. Da ein Goodie und dort eine Intervention des Staates etc. Anstatt sie sich auch mal auf Themenfelder begibt, die interessanterweise auch vollkommen unbesetzt sind, außer in Abstrichen bei der ÖVP, könnte man dieses Thema aufgreifen, weil ich sehe niemand anderen, der auf diesem Themenfeld ist. Also es ist die Krise der Sozialdemokratie ist A, hausgemacht und B, liegt es nicht nur, Sie haben schon recht, aber nicht nur daran, dass der Babler keine Bühne im Parlament hat.
Nicht nur, aber eben auch, dass Sie haben ja vorher das Thema Migration angesprochen, da hat ja am Wochenende die SPÖ sehr wohl versucht, dass alte Kaiser-Doskozil-Papier zu refreshen, wie sie es genannt hat. Und da ist natürlich am Sonntag in der Pressestunde gleich wieder das Aber aus dem Burgenland gekommen. Also glauben Sie nicht, dass das eben auch ein Problem ist? Also man kann offensichtlich als SPÖ eben nicht diese Themen besetzen, ohne die interne Uneinigkeit zur Schau zu stellen.
Das ist tatsächlich ein Thema, das die Sozialdemokratie hat, aber dieses Thema ist nicht bekanntermaßen nicht ganz neu. Ja? Also ja,
umso schlimmer.
Ja, natürlich, umso schlimmer. Aber das hätte man in Wirklichkeit ja schon mit dem, jetzt werden wir wirklich sehr, sehr historisch, mit dem Parteitag gemacht. Das dort jetzt Kaiser-Doskozil-Papier war ja schon ein Symptom dessen, dass es hier Uneinigkeit in der Sozialdemokratie gibt. Also das Thema ist wirklich schon sehr, sehr alt. Und die Sozialdemokratie hat sich in Wirklichkeit seit den 90er Jahren von dieser Thematik eigentlich nicht erholt.
Kommen wir zu einer Partei, die sich Wirtschaftskompetenz selbst auf die Fahne heftet und immer wieder mit Vorschlägen auffällt, die NEOS. Sind deren Chancen auf eine Regierungsbeteiligung durch die Turbulenzen in der Regierung aktuell gestiegen?
Ich wäre da ganz, ganz vorsichtig, ehrlich gesagt. Wir haben tatsächlich mittlerweile ein massives Problem in Österreich, weil ein Szenario ist ja, dass man mit einem 6- bis 7 Parteienparlament aufwacht und wenn sie das haben, dann können sich die NEOS vielleicht die ein oder andere Chance ausrechnen, aber mit viel Pech hat man sogar mit einer Dreiparteienkoalition aus ÖVP, Sozialdemokraten und NEOS keine Mehrheit. Also müssen wir natürlich das Wahlergebnis abwarten. Also ich würde nicht an NEOS-Stelle darauf abzielen, weil Sie wissen, Dominik Blasny hat laut den Umfragen sehr gute Chancen hineinzukommen. Auch die KPÖ, ich meine, ist bei der Europaparlamentswahl 3%, aktuell schwächeln sie gerade ein bisschen, aber sie haben auf jeden Fall Chancen einzusehen. Wir wissen nicht, was aus den Restbeständen der DNA passiert, ob die mit Madeleine Petrovic gemeinsam gehen. Also da ist noch, für den Demoskopen wird die Wahl sowieso ein Horror.
Meiner Einschätzung nach könnte es nur deswegen gut sein für die NEOS, weil natürlich die ÖVP jetzt, sollte sie in Verlegenheit kommen nach der Nationalratswahl, ein Argument mehr hätte, nicht mit den Grünen zu koalieren und sich einen anderen Juniorpartner oder dritten Partner zu holen. Und der könnte eben NEOS heißen.
Herr Hayek, Sie haben jetzt schon den Marco Pogo angesprochen. Auffällig ist, dass der in Ihren Umfragen beliebter ist als Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler. Wie ist denn das möglich? Bei der Bierpartei sind ja bis heute keine Themen bekannt, mit denen Sie auf Stimmenfang gehen wollen.
Ja, also beliebter würde ich nicht sagen, weil der Unterschied ist nicht statistisch signifikant, aber sie halten auf selben Niveau. Das hat schlicht und ergreifend mit der Größe auch der beiden Parteien zu tun, abgesehen davon, dass Werner Kogler ein Politiker ist, wirklich mit Ecken und Kanten. Und Marco Pogo ist aktuell so etwas wie eine Projektionsfläche für alle Wünsche von unzufriedenen Wählerinnen und Wählern. Das Spannende an den Pogo-Wählern und Wählerinnen ist ja, dass sie bei vielen, vielen Themen gespaltener Ansicht sind und vollkommen dahin meandern. Also sie haben normalerweise, außer bei einzelnen Ausreißern, aber normalerweise haben sie bei der einzelnen Parteiwählerschaften je nach Thema schon eine recht eindeutige Mehrheit. Am wenigsten noch bei Neos auch übrigens. Und bei der Bierpartei fällt das total auf und sie kippen auch manchmal recht weit nach rechts und manchmal auch wieder recht weit nach links. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich würde diese Pogo-Werte nicht überbewerten und warten wir mal ab, wenn der Wahlkampf wirklich losgeht und dann gibt es die Frau Bohner wieder und die schaut sich dann die Kandidatenliste an vom Herrn Pogo und dann schaut sie sich an, wer wo was sagt in den Bundesländern und meistens haben sie irgendjemanden dabei, der eine interessante Aussage macht für die Medien- und journalistische Seite und dann beginnt dann einiges zu rollen. Also da glaube ich, fließt noch viel Wasser die Donau hinunter.
Ich habe mir ja ein bisschen etwas, habe ich mir ja tatsächlich schon
angeschaut
oder versucht anzuschauen. Die Bierpartei, erstens mauert sie sehr oder ist sehr zugeknöpft nach außen. Also zum Beispiel mit einem Kandidaten, da wurde mir kein Kontakt vermittelt und beziehungsweise darum gebeten, quasi jetzt noch nicht mit ihm zu sprechen. Und ich war auch bei einer Veranstaltung der Bierpartei und da ist es schon recht interessant, wenn man mit den SympathisantInnen spricht, die dort sind. Das größte Argument für sie, für Dominik Blasny ist, dass er nicht so ist wie alle anderen. Aber was auch interessant ist, man weiß nicht so genau, wie er ist. Also wenn er dort auch gefragt wird, wofür er steht, was seine Visionen sind, kann er eigentlich nicht darauf antworten oder er möchte das nicht. Und da ist tatsächlich die Frage, wie lange kann das gut gehen und vor allem, wen findet man denn, der nicht nur Parteimitglied werden will, sondern der auch tatsächlich kandidieren möchte für eine Partei, wo man eigentlich bisher nur Überschriften kennt und nicht weiß, was dann tatsächlich dahinter steckt.
Neben der Bierpartei wird ja außerdem die KPÖ antreten, Sie haben es schon angesprochen, Herr Hayek. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich 6 bis 7 Parteien im Nationalrat vertreten haben werden? Und Zusatzfrage, wie könnte denn das die Arbeit im Parlament verändern?
Also ich werde nicht den Teufel tun, hier irgendeine Zahl zu nennen, aber sagen wir es mal so, die Wahrscheinlichkeit ist schon in einer gewissen Ausprägung gegeben. Also ich würde nicht sagen, dass es ist wahrscheinlicher, als dass es unwahrscheinlich ist, um da jetzt einmal so vage zu bleiben. Und die parlamentarische Arbeit wird es insofern verändern, weil es einfach ein ganz, ganz neues Setting ist und es wird die Regierungsbildung einmal grundlegend erschweren. Also wir wissen ja nicht, was da rauskommt. Vielleicht geht sich, wenn es wirklich 7 Parteien ins Parlament schafft, dann kann es sogar sein, dass sich nicht einmal eine Zweierkoalition mit Freiheitlich und ÖVP ausgeht. Und dann wird es wirklich sehr, sehr kompliziert. Und es wird immer wieder darüber gesprochen, naja, dann haben wir italienische Verhältnisse und da sage ich immer darauf, naja, die Italiener haben aber damit leben gelernt, wir nicht. Dann wird immer die Minderheitsregierungen in Skandinavien erwähnt, aber das kennen wir auch so nicht. Wir haben das erst einmal gehabt mit Bruno Kreisky von 70 bis 71, also auch nicht allzu lang. So, und ich habe die Sorge, dass wir auf israelische Verhältnisse zusteuern, wo dann jedes Jahr oder jedes zweite Jahr gewählt werden wird und dann brauchen wir uns fast keine Gedanken mehr machen darüber, was im Parlament an sich passiert. Also es wird eine sehr, sehr herausfordernde Situation für den Staat werden, wenn dieses Szenario eintritt.
Wenn es eintritt, wird eben die Mehrheitsfindung extrem schwierig. Ich sehe das wie Peter Hayek. Prinzipiell ist man es ja gewohnt, dass es immer wieder mal die ein oder andere Partei in der Nationalrat schafft, zum Beispiel das Team Strong noch, die Liste Pilz, den gibt es auch immer wieder ein paar wilde oder freie Mandatare, aber erstens stellt sich dann die Frage, wie nachhaltig ist dieser Einzug in den Nationalrat und eben, was machen die einzelnen Parteien damit, wo müssen sie dann Farbe bekennen, wo stimmen sie dann mit ab, wie findet man dann eine Koalition, also ich glaube auch, das wäre eine sehr große Herausforderung.
Ja, und in dieser Situation kommt natürlich dem Bundespräsidenten eine ganz besondere Rolle wieder einmal zu. Vielleicht sehen wir sogar wieder eine nicht Expertenregierung, aber dass Van der Bellen jemanden mit der Regierungsbildung beauftragt, der nicht auf einer Parteiliste kandidiert hat, weil diese Option gibt ihm ja die Verfassung. Und dann gibt es vielleicht eine Regierung, die tatsächlich einem Parlament, einem sehr, sehr diversifizierten Parlament gegenübersteht. Und das könnte mal wirklich spannend werden. Vielleicht ist das auch ein Ausweg, aber darüber reden wir dann nach dem 29. September.
Herr Haig, liebe Iris, danke für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen. Viel lässt sich vom Ergebnis der EU-Wahl also nicht ableiten. Denn ausschlaggebend wird sein, wie gut die Parteien im Sommer ihre potenziellen Wählerinnen und Wähler mobilisieren können. Die Kurssuche in puncto Asyl und Migration von SPÖ-Chef Andreas Babler hält Hayek hingegen für höchst an der Zeit, wenn nicht schon zu spät. Und eine mögliche Regierungsbeteiligung der NEOS aufgrund des Streits zwischen der ÖVP und den Grünen gilt laut meinen Gesprächspartnern längst nicht als ausgemacht. Ob und wie wir nach der Nationalratswahl im Herbst mit einem 6- oder 7-Parteien-Parlament zurande kommen werden, bleibt ebenso abzuwarten. Wir werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selbstverständlich auch über den Sommer hinweg auf dem Laufenden halten. Alle innenpolitischen Entwicklungen bis zur Nationalratswahl im September lesen Sie wie gewohnt auf profil.at. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden. Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.